Großes Vorrecht, wieder hier zu sein, alle wieder zu sehen. Und ja, es ist eine große, große Freude für mich, für uns als Familie, euch wieder zu sehen, wieder hier zu besuchen. Und ich möchte für die Verkündigung jetzt noch beten. Himmlischer Vater, du hast in deiner Güte und Gnade uns gesegnet mit dem Werk, das du durch deinen Sohn Jesus Christus getan hast, dass du offenbart hast auch der Welt und dass du in der Schrift, in deinem Wort niedergelegt hast. Ich möchte das, ja, ich möchte einfach dich dafür preisen und dir dafür danken, dass wir dieses Zeugnis haben, dass du für dieses Zeugnis gesorgt hast, dieses Zeugnis alle Zeiten überdauert hat schon, sodass wir auch heute es haben dürfen. Eine große Verlässlichkeit der Texte, der Weitergabe durch die Jahrhunderte und Jahrtausende ja zum Teil auch. Und gerade der Text, das Wort, das wir heute anschauen wollen, ist schon sehr tiefgründig und es braucht deine Hilfe her, um das jetzt zu zeigen, um zumindest einen Teil dessen, was du für uns heute hast, aus diesem Text verständlich zu machen. Und ja, ich kann es nicht allein. Aus mir heraus wird es nicht gelingen. Und so bitte ich dich jetzt, dass du dabei bist und dass du trotz der Wärme, der Hitze, die auch heute einfach da ist, Geduld schenkst, Wachheit auch und Aufnahmefähigkeit geistlich auch. Und um diesen Segen bitte ich dich, Herr. Amen. So. Ich möchte heute zuallererst gleich den Text lesen, um den es geht. Und auch gleich am Anfang noch vorweg schieben, dass wenn ich durch diesen Text nicht, sagen wir mal, in dem Sinne durchkomme, es ist eigentlich ein Text, wie immer, wenn ich da bin, den man in einer Predigt nicht, sagen wir mal, wie man sagt, abdecken kann. Und ich auch selber aus mir heraus ohnehin nicht. Es ist ein langer Text und ich möchte einige Aspekte davon, nachdem ich durch den Text dann durchgegangen bin, einfach versuchen zu zeigen, aufzuzeigen, was der Herr mir, denke ich, da auch gegeben hat. Und ich lese in Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17. Wisst ihr was? Bevor ich das lese, das habe ich gerade so angekündigt, dass ich es lese. Jetzt sage ich erstmal noch was vorab. Wer von euch hat sich schon mal die Frage gestellt, so als Christ, man fragt sich manchmal, auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich, so als Gläubiger in der Welt? Auf welcher Seite stehe ich jetzt eigentlich? Stehe ich jetzt wirklich auf Gottes Seite? Und manchmal guckt man sich sein Sündenleben an und dann fragt man sich plötzlich, vielleicht doch mal ab und zu, vielleicht nicht sehr oft fragt ihr euch das, aber manchmal fragt man sich dann, stehe ich vielleicht doch auf der Seite derer, die verloren gehen. Weißt du, welche das ist eine Sünde, die dich irgendwie dabei ist und du hast so dieses klassische Gedanken, die klassischen Gedanken, ach, ich krieg's einfach nicht weg, so nach dem Motto. Und wisst ihr, das hat mich, sowas hat, beschäftigt mich bis heute immer wieder mal. Und man versucht sich dann so selber zu überzeugen, dass man ich habe mich doch schließlich für Jesus entschieden. Das ist doch so ein Gedanke. Ich weiß nicht, wem von euch das schon mal so hat man doch schon, ja. Schon ein paar, und man versucht sich dann so von, man redet sich das so ein, man versucht sich selber gesund zu beten, so ein bisschen, ne? Und man hält so ein bisschen verkrampft daran fest, ich bin doch eigentlich Christ und ich bin doch verflixt nochmal Kind Gottes, so ein bisschen ist es dann wirklich ein Kind Gottes und manchmal schaut man sich die eigene Sünde dann an und dann ist es wie wenn aus einem Luftballon plötzlich die Luft einfach rausgeht und die Hoffnung, die Kraft, die Gewissheit plötzlich ist einfach Und man fühlt sich wie ein Stück Butter in der Sommerhitze. Plötzlich. Ich muss euch wirklich gestehen, ich habe lange gedacht, oder einige Zeit wirklich gedacht, als Christ, dass solches Hin und Her, wie man sich selber sieht, mal ist man sich total sicher und dann ist man wieder, oh, ist das wirklich überhaupt so, bin ich jetzt wirklich Christ und so, wie ist das mit meiner Errettung? Ich habe lang gedacht, dass das eigentlich für einen Christen relativ normal ist. Ich möchte es auch keinem absprechen, durch diese Hin und Hers zu gehen. Aber ich denke heute, dass selbst wenn das üblich ist in vielen von uns, selbst wenn es die Realität oft ist, ich glaube nicht, dass das belegt, dass Gott das so möchte für uns, sage ich. Ich glaube, wir sollen wissen, wer wir sind. Wir sollen da eine Sicherheit haben. Ich glaube sogar, und das nehme ich aus dem heutigen Text auch, ich glaube sogar, dass Gott dieses Wissen, dass er will, dass wir haben, wer wir sind, er möchte das als Kraft einsetzen, um uns für sich abzusondern und uns wachsen zu lassen und um uns als Zeugnis zu gebrauchen auch. Und da brauchen wir Selbstverständnis. Was ist ein Kind Gottes? Wer sind wir als Kind Gottes? Und was steckt da drin? Und wie ist das mit uns da in der Welt? Und diese Fragen. Und zu diesem Selbstverständnis habe ich jetzt einfach gedacht, da trägt ja dieser Text auch ganz wesentlich auch bei, den wir heute lesen. Wir profitieren, wenn wir Johannes lesen. Ihr wisst ungefähr, wann Johannes das Evangelium geschrieben hat. Da war er nicht 30 oder 35 oder 40, der war dann schon, also in den späten 80ern, würde ich sagen. Und also Ende erstes Jahrhundert hat er es geschrieben. Und ich glaube, wenn ich das Johannesevangelium so lese, glaube ich, dass wir riesenmäßig davon profitieren, dass Johannes das zu einem Zeitpunkt in seinem Leben geschrieben hat, wo er viel Lebenserfahrung gesammelt hat, wo er viel Glaubenserfahrung gesammelt hat, wo er einen Zugang zur Schrift auch gewinnen durfte in dieser Zeit, der, ich weiß nicht, es kommt so ein bisschen eine andere Art von geistlicher Tiefe rüber, wenn ich ihn lese. Wenn ich das mit Markus vergleiche oder Lukas, der halt die ganzen Fakten aufschreibt und solche Dinge, da muss ich wirklich sagen, es ist ein Riesensegen, dass Johannes hier dieses Thema geistlich, diese Dimension von Gottes geistlichem Wirken, von diesen geistlichen Zielen, die Gott hat, die wirklich die Realität sind, um die sich unser ganzes Leben hier dreht, dass Johannes das mehr aufzeigt, finde ich, oder ein bisschen deutlicher noch da drauf geht, als die anderen Evangelisten das machen. Dass er auch diesen Weg, den Gott zu einem geistlichen Heil uns nimmt und wie er das macht und diese Mechanik, diese Art, wie er das tut, er bringt das deutlicher heraus. Ich denke, da hat er selber eine Reife von Gott einfach bekommen über diese vielen Jahre seines Lebens. Und von der profitieren wir ungemein, auch heute in dieser Stelle. Wisst ihr, wer würde jetzt mir sagen, hey, das stimmt gar nicht, wenn ich sagen würde, wir sind doch als Christen solche, wir sind Lehrsätze gewöhnt, wir sind Lektionen gewöhnt, wir sind kurz und knackig, so wie Jesus eine Geschichte erzählt, so muss eine Predigt sein, denkt man immer. Und ich meine, ich weiß, dass in dieser Gemeinde es meistens so nicht ist und da bin ich auch dankbar, dass wir daran auch Anteil haben durften, dass das so nicht ist in dieser Gemeinde. Manchmal ist es wirklich so, das geistlich, das ist uns manchmal fast ein bisschen fremd. Wenn es geistlich wird, wenn es ein bisschen zu viel Tiefgang kriegt, dann schaltet so der normale Verstand so ein bisschen ab, weil man will die Info haben, okay, das ist die Geschichte, das steckt da drin, das soll ich jetzt machen und jetzt ist gut, jetzt weiß ich wieder, jetzt laufe ich wieder eine Woche und dann kommt der nächste und so. Und deswegen, glaube ich, sind wir oft gar nicht so an diese geistlichen Themen gewöhnt, aber wir werden heute in diesem Text sehen, dass das ungemein wichtig ist und dass wir es nicht unterschätzen sollen und dass wir auch die Kraft, die darin steckt, schon wahrnehmen dürfen. Jesus hat, damit ihr den Zusammenhang nochmal wisst, Jesus hat in den Kapiteln vor Johannes 17 sehr, sehr, sehr viel schon deutlich gemacht, angedeutet, dass die Jünger jetzt seine Gemeinschaft bald nicht mehr haben werden. Das ist ja jetzt wirklich das letzte Kapitel vor der Verhaftung, auch in Johannes. Das ist klar. Er hat viel angekündigt, dass sie betrübt hat. Er hat gesagt, die ganzen Kapitel 14, 15, 16, vor allem Kapitel 16, hat gesagt, er wird verraten werden und dann noch einen der zwölf. Also das, und die sitzen alle zusammen am Tisch und jeder fragt sich, ui, ich? Allein das ist schon aufrüttelnd und sie würden ihn auch verlassen bald, hat auch gesagt, ihr werdet euch zerstreuen, ich werde allein sein. Ihr werdet mich alleine lassen, sagte ihnen zu. Und er sagt, er wird bald sterben, das hat er ja oft gesagt. Und er sagt, ihr werdet, und übrigens dann noch, und ihr werdet auch verfolgt werden auch noch. So, und seid nicht bestürzt, euer Herz erschrecke nicht. Ärgert, ich sag's euch jetzt, damit ihr euch nachher nicht ärgert. Also das ist so richtig, jetzt halt, schnallt euch gut an, jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt der richtige Hammer und es wird euch eigentlich umhauen, aber ich sage euch das alles jetzt, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es wird schon nicht, das ist so nach dem Motto, wenn ich der Caitlin sage, du, jetzt gehen wir zum Impfen, wird gar nicht wehtun, so nach dem Motto, ja. Aber es ist natürlich nicht so simpel, wie Jesus das hier macht. Aber diese Traurigkeit, diese Betrübtheit, diese niedergeschlagene Jünger, die ist nicht zu übersehen in diesem Kapitel davor. Und das ist, woher wir jetzt kommen, aus Johannes 16 hinein in Johannes 17. Man merkt, auch wenn man das dann liest, natürlich, dass da ein großer Tiefgang ist. Und ich lese es jetzt doch vor. Johannes 17, ab Vers 1. Ich lese, ja, ich weiß, es ist lang, aber ich lese das ganze Kapitel. Jesus redete dies und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wofür du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie. Und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein und alles, was meines ist dein, und was deines ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbers, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und diese haben dich erkannt. Erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe in deinen Namen kundgetan und werde weiter ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Boah. Das, ganz ehrlich, wem ist alles klar? Also, man merkt, wenn man das liest, das scheint einiges an Tiefe da zu sein. Vieles, und ich sage es, wie es ist, auf vieles in diesem Kapitel konnte ich mir lange, wahrscheinlich immer noch auf vieles nicht, aber lange gar keinen Reim machen. Wisst ihr, da steht ich meine, da steht denn ich in ihnen und er in mir und du in mir und eins sein und Herrlichkeit hier und Liebe da und Wahrheit drüben und nicht von der Welt und in der Welt und aus der Welt und boah, da bist du erschlagen. Du weißt überhaupt nicht, warum ist das denn jetzt hier? Da gibt man doch auf, oder nicht? Also ich habe, was heißt aufgeben? Man liest es halt. Naja, gut, gut, aber wahrscheinlich wichtig. Aber ich bin noch nicht so weit. Das ist so, man liest es, also bin noch nicht so weit. Was bezweckt dieses Gebet Jesu? Es ist ein Gebet. Was sagt Jesus damit aus? Gehen wir durch diesen Text. Zuerst einmal die ersten 5 Verse. Wenn ihr es vor euch habt, schlagt es gerne auch auf oder habt einen Finger drin. Der erste Block, sage ich mal, ist eine tolle Sache, was wir sehen. Wir sehen so ein bisschen das Big Picture, den großen Rahmen. Wir sehen jetzt nochmal, Jesus sagt jetzt nochmal am Anfang des Gebetes, wofür er eigentlich auf diese Welt gekommen ist. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, nicht so richtig klar ist. So ein bisschen theologisch klar, man hört es immer wieder, naja, Gott verherrlicht sich durch das, was er tut. Schon. Aber hier steht wirklich, Jesus ist da deswegen gekommen für die gegenseitige Verherrlichung von Vater und Sohn. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, das ist jetzt keine Floskel, sondern es wird hier richtig groß gemacht in diesem Kapitel. Es ist die Verherrlichung. Der Vater sendet den Sohn in die Welt. Die ersten 5 Verse, schaut euch an. In die Welt, damit der wiederum ihn, damit der Sohn den Vater verherrlicht und damit er, nachdem der Dienst fertig ist, wiederum vom Vater Herrlichkeit kriegt. Also das ist dieses Wechselspiel ist ganz, ganz wesentlich. Und diese Stunde, sagt er extra, diesen Zeitpunkt, dieser Diensterfüllung, der ist jetzt da und das ist das Zentrum, auf das er zur Verherrlichung des Vaters zugearbeitet hat. Wie hat Jesus den Vater verherrlicht? Wieder, bitte bleibt am Text, weil sonst bleibt es ewig abstrakt. Bleiben wir beim Text. Was hat er gemacht? Er hat vom Vater Vollmacht über alles Fleisch bekommen und die hat er genutzt. Und zwar so, wie er sollte. Er hat sie in vollkommener Art und Weise genutzt. Wisst ihr, das ist ein sehr geistliches Kapitel. Aber bitte versucht dran zu bleiben. Das ist nicht jetzt diese Praxis, hier Stückchen, jetzt ist hier geistlich. Und es ist so umfangreich, dass es wirklich wichtig ist. Versucht dran zu bleiben. Jesus hat Vollmacht bekommen und sie umgesetzt. Er hat Rechtfertigung für die Kinder Gottes erwirkt. Soweit und wie genau das geht und so weiter, das kommt jetzt alles noch. Und wie er genau das getan hat, wie er diese Menschen dazu gebracht hat, es überhaupt anzunehmen und solche Dinge, das kommt jetzt alles. Aber wichtig hier gleich, das betrifft nicht pauschal alle Menschen. Seht ihr das? Es betrifft nicht pauschal alle Menschen. Und Jesus wiederholt das später öfter noch in diesem Kapitel und dann lasse ich es dann weg. Nur ich sage es jetzt gleich, das sind die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Ihr kennt viele andere Stellen in der Schrift, wo man auch sehen kann, dass das Heil ist verfügbar im Gießkannenprinzip, aber es wird nicht auf alle Menschen angewendet im Gießkannenprinzip. Es ist immer noch Gottes Wirken. Welche gibt er dem Vater? Das ist wichtig, das ist einfach realistisch. Man muss da ein realistisches Bild haben auch von Gott. Ist uns das klar? Ich meine, das hebt dieses Vorrecht, diese unglaubliche Gnade, dass wir überhaupt davon wissen dürfen, dass wir überhaupt uns dem unterwerfen konnten, das hebt das ganz groß hoch. Wie erreicht Jesus das in seinen Kindern? Er gibt ewiges Leben. Schaut euch mal dieses Zeugnis an, in diesem Vers 3. Er gibt was ist ewiges Leben? Was ist ewiges Leben? Das ist ein geistlicher Klick, ein geistlicher Schalter, der ewiges Leben gibt. Und wie sieht der aus? Was steht hier? Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ewiges Leben ist nicht, ja, Evangelium habe ich gehört, ist gut, jetzt, wie soll ich leben? Und dadurch wird dann, wisst ihr, das Fleisch. Das ist am Ende wirklich eigentlich nur das Fleisch. Da geht es um, es geht ums Erkennen. Gott erkennen. Das ist ewiges Leben. Alles andere erwächst daraus. Aber das andere ersetzt das erste nicht. Das ist sehr wichtig. Das ist ewiges Leben. Ihr erinnert euch an Johannes 14,6, was da steht. Das wisst ihr, denke ich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der ganze Kontext ist, der Sohn muss den Vater zeigen. Ohne den Sohn kriegt keiner den Vater zu sehen. Ohne den Sohn wird keiner das Wirken vom Vater verstehen. Nicht so vollständig, wie wenn du nur die ersten 5 Bücher Mose hättest. Auch da ist viel davon drin, aber wir haben es definitiv vollständiger. Und wenn man sich das, habe ich auch übrigens gefunden, wisst ihr eigentlich, wie oft Jesus als Jesus Christus bezeichnet wird in der Schrift? Ein paar Mal im Neuen Testament, aber Jesus selbst sagt es nur einmal über sich selbst. Jesus Christus, und zwar in Johannes 17,3. Das ist das einzige Mal, wo er selber sagt, Jesus Christus. Er nennt sich selber den Christus. In der Schrift jetzt. Gegenüber seinen Jüngern hat er sich sicherlich oft als Christus erklärt, das ist klar. Das ist das einzige Mal, dass er dir sagt. Sein Riesenzeugnis, muss man sagen. Matthäus 11,27, ich lese geschwind das vor, ist ein wichtiger Vers vielleicht noch kurz hier. Nochmal zu diesem Thema, das Heil, beziehungsweise das ist hier nicht pauschal alle Menschen, die das hier trifft, sondern Matthäus 11,27 ist eine bekannte Stelle, einfach damit ihr es nochmal seht. Jesus sagt, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und die Person, dem der Sohn ihn offenbaren will. Also der Vater gibt die Kinder Gottes letztlich dem Sohn, damit er sie, sagen wir mal, den Vater erkennen lässt. Und der Sohn aber wiederum hat auch natürlich, dann ist er auch ermächtigt, das dann auch jetzt zu tun. Also das sind im Grunde zwei Flaschenhälse, an denen es einfach liegt, ob jemand das Heil bekommen wird oder nicht. Ich glaube, das hören viele nicht so gerne, vor allem auch die halt auch das, wir kennen das Thema der Allversöhnung, das wissen wir, das ist keine gute Lehre. Es ist ein Wunsch, ein schöner Wunsch, aber da muss man realistischer sein, wer Gott ist. Dieses Zeigen, das Erkennen, das Erkennenlassen, Offenbaren, das ist der Dienst, den Jesus vor seinem Kreuzeswerk getan hat. Er hat den Jüngern Gott gezeigt. Er hat ihnen den Vater gezeigt. Er hat ihnen gezeigt, wie er ist, wer er ist. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, sie wussten es vorher nicht. Sie haben es nicht verstanden. Sie konnten es nicht sehen. Entweder weil Gott es ihnen nicht gezeigt hat vorher oder weil sie es aus der Schrift falsch verstanden hatten. In ihrem Selbstbild als Israeliten. Jesus musste es ihnen zeigen. Und für diesen Dienst des Gott-Offenbarens, den Vater-Offenbaren, hat Jesus seine Herrlichkeit abgelegt. Schau dich Vers 5 an, Johannes 17, 5. Das ist ein bisschen ein Echo darauf, dass Jesus diese Herrlichkeit zurückersehnt, in diesem Vers 5. Jesus weiß, für diesen Dienst, ich bin gekommen, meine Herrlichkeit abgelegt, um den Vater ihnen zu offenbaren, damit sie gerettet werden können. Da guckt man echt so ein bisschen in das Herz von Jesus rein. So, jetzt Verse 6 bis 8. Wieder, Jesus offenbart den Namen des Vaters, denen, die des Vaters eh schon waren. Das ist auch natürlich jetzt ein spannendes Seitenthema. Die haben den Vater im Grunde schon immer gehört. Nur sie wussten es noch nicht. kann man sehen. Man sieht es auch im Epheser, vor Grundlegung der Welt, Erwählung, all diese Dinge. Das heißt, Jesus hat den Jüngern Verständnis gegeben, wer Gott ist. Sie haben ihn vorher nicht gekannt, nicht verstanden, wussten nicht, wer er wirklich ist, wie er ist. Und Jesus hat das in ihnen so effektiv getan. Sieht man jetzt in diesem Text. Das ist geblieben, das ist die Botschaft, sie haben es bewahrt. Das heißt, es ist in ihnen verblieben. Das erinnert mich an, und das macht ja Jesus. Das hat Jesus gebraucht, sein Zeugnis, damit es verbleibt in ihnen. Das Gleichnis vom Sämann. Wer kennt's? Na ja, klar, kennen alle. Da gibt es verschiedene, ich glaube, der Willi hat darüber auch schon mal gepredigt, da ist vom Sämann, da gibt es verschiedene Gruppen, da gibt es verschiedene Böden, auf die das Saat fällt. Ja? Und es gibt mehrere oder fast alle, wo es nicht funktioniert, wo es nicht bleibt. Es wächst nicht zur Fülle, es wächst nicht so weit, bis es Frucht bringt. Und das heißt, es wächst im Grunde nicht. Es ist genauso nur so, als wenn es gar nicht ausgesät worden wäre. Und das erinnert mich hier sehr, sehr, sehr stark daran, muss ich wirklich sagen. Es ist in ihnen verblieben. Und hier in Johannes 17 kann man sehen, dass das geht nur dadurch, dass Jesus es tut. Dieser Flaschenhals ist es. Das heißt, in Vers 7 sehen wir, Johannes 17, 7, sie haben es erkannt, und das sagt der Jesus auch, sie haben es erkannt. mit Hilfe Jesu. Aber sie haben es erkannt, das Erkennen ist, was wichtig ist. Es sind nicht die Regeln, es ist nicht die Reifen, durch die wir springen, durch das, was die Gemeinde macht, wie sich das Leben gehört, das man als Christ führt. Das ist nicht der Kern. Habt ihr oft gehört, aber Johannes 17 zeigt es ganz deutlich. Sie hatten einen geistlichen Aha-Effekt. Vers 8 zeigt es nochmal ganz toll. Das Annehmen und das Erkennen des wirklichen Gottes besteht daraus, er wird immer detaillierter. Zuerst sagt er, ich habe die Kinder Gottes jetzt erreicht, ich habe dadurch, dass ich deinen Namen offenbart habe, und dadurch haben sie jetzt, was, Vers 8, sie haben erkannt, dass wirklich Gott Jesus gesandt hat. Und dadurch erkennen sie, dass Gott wahrhaftig ist. Sie haben das wirklich erkannt. Hast du schon mal so einen Klickeffekt gehabt, wo du gesagt hast, wo es der Hals und kalten Rücken runterläuft, zumindest geistlich oder geistig, wo du siehst, das ist ja alles echt. Das ist ja alles echt hier. Wie viele Jahre habe ich, fürchte ich, fast verbraten, rein theologisch das Ding anzuschauen? Ganz echt. Und dann kommt ein Punkt und Gott schenkt es dir und du denkst, oh mein Gott, das ist echt, es ist echt. Und das kommt jetzt hier so eine Show-Einlage rüber, das habe ich nicht geplant. Es ist wirklich, ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich gesagt habe, das ist ja wirklich wahr, das passt, das stimmt. Wenn das stimmt, oh, wie wird mir? Dann rennst du aber ganz schnell zum Kreuz. Also in deinem Herzen. Das ist der Aha-Effekt. Das ist der Schlüssel des Gotterkennens. Schlüssel zum errettenden Glauben. Wenn du das erkennen kannst, dass das wirklich wahr ist, dass Jesus wirklich von Gott geschickt wurde, dann glaubst du nicht mehr theologisch. Dann sagst du nicht mehr, ja, ich stimme dem Evangelium zu. Ja, schon, stimmt. Kann ich akzeptieren. Gehe ich hin in die Gemeinde. Ist gut, gefällt mir da. Und natürlich, das sagt keiner so offen. Aber ich fürchte, es gibt eine gewisse Dunkelziffer von Geschwistern, die das tun. Ich sage nicht euch, ich vertraue dem Herrn da. Was euch betrifft, sehr. Das ist dann nicht mehr, ich sage ja zur Bibel, denn ich kenne es so. Es ist besonders schwer für die, die als zweite Generation mit den Eltern in die Gemeinde mitgehen, weil ihr müsst für euch das noch fast ein bisschen härter erkämpfen irgendwie. Wer bin ich wirklich? Bin ich hier drin, weil meine Eltern das machen? Und das auszusortieren ist schwer. Es ist echt schwer. Ich meine, ihr wisst es bestimmt, weißt es bestimmt auch zum Beispiel selber. Das ist schwer. Das ist eine extra Hürde, fürchte ich. Das ist die Kraft, ihn erkannt zu haben. Das ist die Kraft, die dem Glauben die Qualität gibt, die es braucht. Und die allein Gott schenken kann. Gott erkennen. Ich möchte noch einmal, ich habe das einmal in der Predigt schon gemacht, geht mal in Hosea, Kapitel 4 und Kapitel 6. Ansonsten lese ich es auch einfach kurz. Hosea 4, Vers 6 und danach Hosea 6, Vers 6. Der alte Kampf, wie kann man Gott beeindrucken, indem man seine Regeln befolgt? Wie ist das? Funktioniert das so? Kann man Gott so anbeten, durch Regelbefolgung, sage ich mal? Ist das etwas, wo ein guter Weg ist? Ja, was heißt es in Hosea? Das ist schon Hosea. Das ist kein neues Konzept, ihr seht es. Mein Volk, sagt Gott, kommt um an Mangel an Schlachtopfern. Halt! Nein, was steht da? An Mangel an Erkenntnis. An Erkenntnis, weil sie die Erkenntnis verworfen. Und sie haben sie sogar verworfen. Es ist gerade diesem nationalen Israel ist ja unter die Nase gerieben worden und sie haben sie absichtlich verworfen. Da kannst du sehen, ohne Jesus, da kommst du nicht durch den Flaschenhals. So verwerfe ich dich, die du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. Und wir wissen, das oberste Gebot ist natürlich die Liebe zu Gott selbst, wo alle Gesetze darunter sich ordnen. Hosea 6 noch besser. Und Gott macht ja weiter und sagt, Leute, ohne Erkenntnis Gottes, das spritzt euch aus dem Gesicht, da ist keine Erkenntnis Gottes. Eure Güte ist wie der Morgentau. Was heißt denn das? Auch so schöne, glitzernde Tröpfchen, so schön ist eure Güte. Nein, die verdunstet wie der Morgentau, die ist nicht da, ihr habt keine. Das ist Fake, was ihr da habt. Das ist keine Güte. Schau mal Hosea 6,6, was da steht. Hosea Kapitel 6, Vers 6. Gut, Vers 5 ist, glaube ich, das. Eure Güte ist wie der Morgentau, die vergeht. An Güte habe ich aber gefallen, nicht an Schlachtopfern. und an der Erkenntnis Gottes mehr als Brandopfern. Wie kannst du mit einem Brandopfer sagen, Gott, du bist mein Freund, ich erkenne dich an? Das ist ja, wo das Brandopfer sagt. Und dann opfern sie das und das ist die Bedeutung, aber die Wahrheit ist, sie kennen Gott nicht. Das ist absurd, so zu opfern. Das ist unwahr. Also, das ist nicht, wonach Gott sucht. Verse 9 bis 17 machen wir jetzt, das ist ein größerer Abschnitt. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt wird es noch einmal tief geistlich. Aber nur damit ihr schon ein bisschen was für euch jetzt mitgenommen habt. Bleibt dran, ich weiß, es ist ein bisschen drückend, aber jetzt sehen wir Verse 9 bis 17. Schlagt es einfach auf, lasst deinen Finger da mal drüber gleiten. Weil dieses Werk des Erkennens, des Glaubens jetzt in diesen Jüngern ist, deshalb betet Jesus jetzt das, was jetzt kommt. Weil sie das haben. Denn da hier ist jetzt ein Wert in den Jüngern drin. Jetzt ist ein Wert drin. Jetzt ist ein Wert in ihnen drin und in uns übrigens auch. Das Werk Gottes, das Werk Jesu, das jetzt da ein Erkennen Gottes drin ist, das steckt jetzt da drin. Dieses Goldnugget des Geistlichen ist jetzt drin. Und in Vers 9 wieder, nicht für die ganze Welt, sondern für die, die der Vater ihm gegeben hat. Sie gehören dem Vater und sie gehören dadurch auch dem Sohn. Und Jesus sagt sogar in Vers 10 jetzt, Papa, ich bin sogar schon in ihnen verherrlicht. Guck mal, ich bete jetzt zu dir Folgendes. Bitte hör mir gut zu, denn ich bin schon in ihnen sogar verherrlicht. Bitte mach das, weil ich bin schon in ihnen drin jetzt. Er ist bereits in ihnen verherrlicht. Guck mal, Vater, wie wertvoll das jetzt ist. Und so wird der Vater umso mehr der Bitte Gehör schenken. Was bietet er und warum? Ganz klar, er sagt, weißt du, ich war jetzt mit ihnen, keine verloren gegangen, aber ich gehe jetzt. Papa, ich gehe jetzt. Vater, ich gehe jetzt. Jetzt musst du weitermachen, ich gehe jetzt. Das ist in Kürze das, was jetzt hier steht. Es klingt geistlicher im Text, steckt wahrscheinlich auch noch mehr drin, aber im Kern ist es das jetzt. Ich hatte sie bewahrt und ist keiner verloren gegangen, außer dem, der dafür bereitgestellt war, verloren zu gehen. Aber ich gehe jetzt, jetzt musst du. Ich habe das Werk gemacht. Er wird zum Vater gehen und deshalb die Bitte, Vater, bewahr du sie jetzt. Und jetzt nochmal sogar, warum müssen die Jünger das hören? Jesus ist oft auf den Berg gegangen, die Jünger haben keine Ahnung gehabt, was er mit dem Vater geredet hat, aber das kriegen sie zu hören. Warum? Er sagt es sogar, die zweite Hälfte von Vers 13. Er betet das, während er noch in der Welt ist, damit sie Freude völlig in sich haben. Das ist so auch so ein Satz. Was meinst du denn? Welche Freude? Naja, die Freude, die Jesus hat. Der Kerl freut sich, dass sie irgendwas erkannt haben, dass da jetzt Jünger sind, dass da Leute sind, die er sagte, guck mal, die sind wie wir, Vater. In diesem Sinne, dass sie jetzt auch Kenntnis haben vom Vater. Bei all der Trübsal und dem Hass der Welt gegen sie, sie sind nicht von der Welt, sondern sie sind Gott zugehörig, wie selbst Jesus Gott und nicht der Welt angehört. Das ist, je mehr man Johannes 17 liest, merkt man, das ist Jesus so wichtig. Das ist so eine Freude für Jesus, dass er jetzt außer ihm noch jemand ist, der den Vater auch zu sehen bekommen hat, der auch den Vater erkennt. Weil die Herrlichkeit, die Jesus beim Vater gehabt hat und immer und jetzt hier wieder hat, die ist so umwerfend. Man hat fast den Eindruck, geradezu danach gesucht, dass er jemanden findet, dem man es auch erzählen kann, so ein bisschen. Wir waren gestern auf eine Geburtstagsfeier eingeladen, unser kleiner Jakob, ja, der ist rumgerannt und hat im Garten meine Eltern auf alle möglichen Bäume gesagt, oh, guck mal, toller Baum, guck mal, toller Stein, guck mal, toll, 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 cool, hier liegt ein bisschen Abfall rum, hier liegt ein bisschen das rum, guck mal, toll, 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 und so fast so ein bisschen ähnlich. Ich will dem Herrn da nicht Unehre machen, aber wirklich, er freut sich so, das ist die Freude. Er sagt, die haben das in sich, ist unumkehrbar. Wundervoll. Und sie gehören der Welt gar nicht. Sie gehören wie ich, Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Dass du, dadurch, dass das Jesus in dir jetzt gewirkt hat, du genauso zu Gott zugehörig bist. Ich sage nicht, dass du auf einem Level mit dem Herrn Jesus stehst. In dem Sinne nicht. Aber du gehörst zu Gott, wie Jesus zu Gott gehört. In dem Sinne, dass du ihn erkennst. Erinnert euch an die Stelle, wo Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, sondern Freunde. Aber jetzt sind wir Freunde, jetzt können wir auch ein bisschen die Unterhose hochziehen, ne? So ein bisschen Quatsch machen mit ihm, das ist Freunde. Nein, der Kontext ist, weil ihr jetzt wisst, was die Ziele des Vaters sind. Der Sklave hat keine Ahnung, was der Herr tut. Aber der Freund ist eingeweiht. Kenntnis. Das ist Freunde. Auf diesem Level sind wir Freunde. Das ist wichtig. Vers 14, 15. Das, versteht ihr, das ist eine Freude, die ist geistlicher Natur. Das ist nicht die Freude, oh, wenn wir im Himmel sind, Mensch, da gibt es keine Krankheiten mehr, ist alles toll. Das ist auch eine tolle Vorfreude, keine Frage. Aber das ist eine geistliche Freude. Und Mann, hey, da muss ich so viel dazulernen, aus dieses Verstehen. Wenn das für Jesus so wichtig ist, hey, dann muss das gut sein. Das muss gut sein. Sie ist geistlicher Natur und deshalb bittet Jesus auch nicht, dass sie aus der Welt herausgenommen werden. Man fragt sich, warum denn nicht? Mach's doch das. Sagt er, ja, aber das ist nicht, worauf es mir ankommt. Sondern die geistliche Freude, die hat Power. Also nicht jetzt im total verrückten, wie soll ich sagen, über charismatischen Sinn, das meine ich nicht, das wisst ihr. Sondern das ist eine geistliche Freude, die wir einfach, wo wir sehen müssen, das gibt es und die ist wichtig. Und er sagt jetzt, und dafür bleibet in der Welt, aber habt diese Freude und er bittet den Vater, und jetzt bitte bewahre das in meinen Jüngern, bewahre das in meinen und schütze sie vor dem Bösen. Und das ist, ja, im Griechischen, man sieht ja, was das heißt, es ist der Böse. Das ist natürlich einer, der Böse. Das ist ein Wort für den Feind, für den Satan. Vor seinen Schlichen. Und Jesus bezeugt nochmal in dem Vers danach, nicht von dieser Welt. Erinnert mich an das, was Pilatus gesagt hat. Ne? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das passt gut zusammen, das passt voll ins Bild. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Bei mir geht es um geistliche Freude, um geistliche Realitäten, die kommen. Die kommen. Es bleibt nicht ewig ungreifbar. Aber in dieser Welt geht es nicht um die Dinge dieser Welt in eurem Leben, sondern es geht um die geistliche Dimension. Und die Absonderung von der Welt, ihr gehört jetzt, ihr seid zu euch zu Gott. Die Absonderung von der Welt geschieht durch Gottes Wort. Wenn wir das nicht hätten, dann wüsste man dann mal, dass es wichtig ist. Verstehen wir das? Jesus erreicht in uns eine geistliche Veränderung. Er zielt nicht zuerst darauf ab, unser Verhalten zu ändern. Das natürlich, das wird sich ändern müssen. Irgendwie, wir können nicht bleiben, wie wir sind. Aber er zielt mit einem geistlichen Kern, auf einen geistlichen Kern. Es klingt vergeistlicht, ist aber extrem praktisch, real und wichtig. Bitte, das soll man nicht unterschätzen. Betet ihr auch zum Vater, das zu erhalten, nicht aus der Welt uns rauszunehmen. Das betet ihr nicht, dass uns erspart bleibt, sondern das andere. Verse 18 bis 23. Jetzt kommt es interessant. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Da kann ich mich. Einigen, vielleicht auch in anderen Gemeinden, würden mich dafür geistlich oder so gefühlt und mich dann vierteilen, was ich jetzt gleich sage. Aber ich finde, es steht im Text drin. Es kommt hier der Auftrag, den die Jünger haben. Guck mal, was da steht. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jetzt haben wir aber genau eben gelesen, wie Gott den Herrn Jesus in die Welt gesandt hat. Wofür? Was ist Mission? Oh Mann, ich kann nicht in jeder Gemeinde jetzt die Predigt zur Mission machen mit dem, was hier steht. Weil Mission wird in vielen Gemeinden ganz anders verstanden. Wie hat Jesus Mission gemacht? Jesus hat den Vater offenbart, haben wir gerade gesehen. Und dadurch ist Jesus selbst in die Jünger, hat Eingang gefunden. Und zwar denen, die der Vater ihm gegeben hat. Und diesen Offenbarungsauftrag haben auch die Jünger, den haben auch wir. Das ist der Auftrag. Matthäus 28, 18, bitte in diesem Licht sehen. Die große Missionsbefehl, ihr kennt den alle, ihr habt den 50, 100, 200 Mal gehört. Aber das hier ist Teil davon. Das ist vielleicht sogar die Grundlage davon. Denn wie hat Jesus es erreicht? Veränderungen in den Kindern Gottes, die berufen sind von Gott. Durch Offenbarung des Vaters hat es erreicht. Und das ist eine sehr klare, feine Linie, die man beachten muss. Diesen Offenbarungsauftrag haben die Jünger. Jesus sagt, auch jetzt hier in Vers 19, er sondert sich ab. Und zwar, warum? Er hält sich im Grunde rein in seinem Leben, in seinem Werk. Sagen wir mal, natürlich ein sehr geistlicher Punkt jetzt hier auch, damit die Jünger in diesem Beispiel, das er ihnen gegeben hat, gegründet sind. Ergriffen davon sind, was er tut. Und dass sie dadurch auch geheiligt werden. Jesu Echtheit, sein Beispiel, ist Gottes Kraft zur Heiligung der Jünger. Und das müssen wir, ob das anfänglich schwierig zu verstehen ist oder nicht, das ist auch so ein geistliches Ding. Das müssen wir gut, da müssen wir gut hinhören und aufhorchen. Es gibt noch mehr Stellen, es gibt im Hebräerbrief eine ganz tolle Stelle, die haben sehr stark unter Verfolgung gelitten, die habe ich jetzt nicht auf meinem Skript da drauf. Hebräer 12 ist das. Schaut auf Jesus. Ihr seid voll unter Verfolgung. Schaut auf Jesus. Und schaut, Jesus Werk und Dienst hat funktioniert. Es hat funktioniert. Schaut auf Jesus. Ich kann jetzt auf die Stelle nicht eingehen, aber es ist auch eine tolle, wunderbare Referenz. Das ist der Mechanismus. Schaut auf Jesus. Schaut ihn an. Es hat funktioniert. Heiligt euch genau, wie er es gemacht hat. Denn das funktioniert. So funktioniert es. Da musst du keinen Reparaturmann holen, dass irgendwann kaputt geht und funktioniert es nicht mehr. Nein, es funktioniert. Vers 20 ist, es ist der Vers, wo die meisten vielleicht noch gut kennen aus Johannes 17. Weil da betet Jesus jetzt für wen? Da betet er für Wilfried? Betet er für Friedrich? Betet für Karin, für Gelinde, für Frank, für Dole, für alle, die nach den Jüngern kommen. Das, also mich haut das immer wieder wirklich ein bisschen um, muss ich sagen, im Positiven. Auch die sollen bewahrt werden zu dem Zweck. Aber jetzt nochmal, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt das nächste Abstrakte, damit sie eins seien. Och, eins sein. Gut, jetzt. Was heißt das denn? Viele denken jetzt, naja, eins sein, kennen wir ja aus Epheser auch und das und so weiter und man muss ja einmütig sein und Einheit und eins und das ist ja so ein bisschen das gleiche wie in Epheser oder in anderen Stellen. Glaube ich hier nicht. Glaube ich hier nicht. An dieser Stelle glaube ich nicht, dass es um Einmütigkeit innerhalb, also unter den Christen geht. Das haben wir, das Thema. In anderen Büchern der Bibel haben wir das. Aber guck mal, was Vers 21 erklärt. Was das heißt, eins sein. Wie ist denn das gemeint? Naja, so wie der Vater und der Sohn eins sind. So der Jünger mit dem Vater und dem Sohn eins sein. So, darum geht es. Geistlich eins sein. Geistlich. Johannes 17, geistlich. Aber wahnsinnig wichtig. Da geht es nicht darum, ja, ich darf keinen Streit haben. Ja? Mit dem Joni darf ich keinen Streit haben, mit dem Heinz. Ja, sollte man natürlich vermeiden. Aber mit dem Heinz sollte man Streit auf jeden Fall vermeiden. Nein, aber es geht darum, dass jeder einzelne Jünger, jeder einzelne Nachfolger genauso geistig mit Gott und dem Herrn Jesus eins sein sollen, wie die beiden miteinander eins sind. Das ist, worum es geht. Ich habe das hin und her gedreht, wie ich wollte. Ich konnte es einfach nicht mehr anders sehen auch. Es macht keinen Sinn, wenn du einfach hier sagst, in diesem Textfluss, und du sagst, ja, die Jünger müssen ein, aber dann seid einmütig untereinander. Reißt euch zusammen. Passt gar nicht. Und Vers 21 sagt es auch nicht. Er sagt dem zweiten Teil auch, wenn eine Person mit Jesus und dem Vater geistig eins ist, wenn der Vater erkannt wurde in einer Person, ist das ein Zeugnis in der Welt. Wenn John Duncan sagt, ich bezeuge Christus, ich glaube an den, dann ist es ein Zeugnis in der Welt. So. Das ist der Billard-Effekt. Der Vater sendet den Sohn, der Sohn verherrlicht sich in den Kinder Gottes. Und der Vater bezeugt durch die Schöpfung und der Sohn bezeugt durch sein Werk und die Jünger bezeugen den Sohn. Das ist der Billard-Effekt. Das ist, haben wir Johannes 16 viel gesehen. Das ist das Zeugnis, um den es und es auch viel geht. Jesus wird noch genauer, Vers 22. Damit sie eins seien, kommt woher genau? Was für eine Zutat muss da rein in diesen Topf, damit das geschieht? Das ist in den nächsten Versen, das ist jetzt aber der Schluss dieser tiefen geistlichen, dieses Tiefseeboots, das wir gerade hier besteigen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Indem wir nicht nur den Vater und den Sohn erkennen, sondern wir erkennen ihre Herrlichkeit. Ich fasse es einfach ganz, ganz grob zusammen. Wenn du diese Verse ein paar öfter mal liest, dann siehst du, Jesus kennt die Herrlichkeit des Vaters und die ist so umwerfend. Und das hat einen solchen Effekt, diese Herrlichkeit mehr und mehr zu verstehen, dass auch das den Glauben stärkt. Das klingt so abstrakt, ich weiß es, aber das ist, was überzeugt. Das ist, was verändert. Das ist es. Dieses Einsein kommt dadurch, dass Jesus die Herrlichkeit, die er vom Vater bekommen hat, das schreibt er ja hier. Vor allem das Sehen, das Erkennen der Herrlichkeit des Vaters, das ist wiederum Vater hat den Sohn dadurch gesegnet, dass der Sohn die Herrlichkeit des Vaters voll kennt. Das ist ein Riesensegen. Herrlichkeit zu kennen ist Segen, ist ein Riesenprivileg, ein Riesenvorrecht. Das ist eine Riesenherrlichkeit. Herrlichkeit zu kennen ist Herrlichkeit. Ich weiß, es klingt so ein bisschen, Mann, was mache ich denn damit? Aber das ist Fakt hier, das sind Fakten. Vers 23, eins sein. Sie sind auf diese Weise mit Jesus verbunden. Ich in ihnen, sagt Jesus. Und damit wiederum sind sie, weil er in uns ist, und du in mir, mit dem Vater verbunden. Also, Jesus ist in uns und weil der Vater in Jesus ist, ist auch der Vater in uns. Das ist eins sein. Ich verstehe, es geht nicht darum, wir müssen alle miteinander einmütig sein. Das ist Epheser und andere Stellen. Aber hier nicht. Hier geht es darum, jeder Einzelne soll geistlich eins sein mit dem Herrn, mit dem Vater. Und um dieses Einssein mit Gott, dieses Zeugnis der Zugehörigkeit, ich gehöre zu Gott und ich weiß es und ich kenne ihn. Für jedes Kind Gottes. Darum bittet Jesus für alle, auch für uns, damit die Welt erkennt, dass Gott ein Volk hat in der Welt und dass er dieses Volk liebt, wie er seinen Sohn liebt und dadurch zeigen wir, weil wir dieses Volk sind, dass Jesus echt ist und damit auch der Vater echt ist. Die Echtheit, die Wahrheit über Gott. Das ist so wichtig. Man liest so schnell drüber, es ist geistlich, man kann nicht richtig, man gleitet so runter wie so einem eingeölten Aal, aber das ist so wichtig. Dieses Zeugnis ist Herrlichkeit. Und darum bittet Jesus den Vater. So, jetzt noch die nächsten drei Verse. 24 bis 26. Hier ist ein sehr direktes Zeugnis der Zuneigung Jesu gegenüber denen, die an ihn glauben. Jesus wird so, ist so in diesem Gebet, das drängt so richtig aus ihm raus. Er sagt, diese Kinder Gottes, die haben den Vater erkannt und um dieser Tatsache willen liebt er sie. Er sagt, das ist so gut, das ist so gut, die kennen den Vater auch, die kennen ihn auch. Jesus sagt er nicht, Vater, ich bitte, dass sie bei mir sein mögen. Er sagt, Vater, ich will, das will ich jetzt. Ich möchte es, ich mag das haben, dass die auch bei mir sind und dass sie meine Herrlichkeit jetzt aber auch sehen dürfen. Jetzt haben sie dich erkannt, jetzt sollen sie die auch sehen. Jetzt machen wir das Ventil richtig auf, richtig. Meine Nachfolger sollen bei mir sein. Jesus möchte den Seinen seine Herrlichkeit zeigen. Da geht es viel um die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und da ist viel Herrlichkeit. Wenn wir das mal wirklich in der Ewigkeit zu sehen bekommen, wie die beiden miteinander sind. Das wird jede zwischenmenschliche, jedes Wort, das ich zu meiner Frau abends, morgens, mittags sage, das ich zum Bruder, Schwester, das ich in der Arbeit sage, wie ich mit anderen Leuten bin. Und dann schaue ich mir an, wie die beiden miteinander sind. Da fließe ich vor Scham und bin hin und weg und platt von dem, was da, wie vollkommen und wunderbar die sind. Es klingt ein bisschen abstrakt, aber das ist Realität. Unterschätzen wir es nicht, bitte, weil es steht hier. Dies für gering zu achten, ist ein großes Problem. Diese Herrlichkeit und dass das wirklich Herrlichkeit ist und das zu sagen, ja, das ist Herrlichkeit, das gering zu achten, ist ein Riesenproblem, das die Welt hat. Das ist ein Problem, das die Welt hat. Das sieht man gut in Vers 25. Jesus betont den Kontrast. Er schiebt es ja richtig ein. Gerechter Vater, oh Mann, du bist so gerecht. Und sie erkennen dich nicht. Die Welt hat diesen gerechten, herrlichen Gott trotz allem mit ihm zusammen auf Erden nicht erkannt. Und damit die eigene Ungerechtigkeit bewiesen. Aber Jesus kennt den Vater und sagt, und die kennen dich auch jetzt. Das ist ihm so wichtig, schau das an. Und so wie Jesus das noch einmal sagt, zusammen mit dem, ich will, dass sie bei mir, die du ihm gegeben hast, bei mir sein. Das ist wie wenn Jesus, der feiert geradezu. Sie haben das auch erkannt. Sie sind wie du und ich. Da ist jemand, der kann unsere Gemeinschaft teilhaftig werden. Der hat es geschnallt. Zumindest einmal ein kleines bisschen hat der Geist Gottes da sich eingehakt. Und gerade weil das so ist, letzter Vers, werde ich weitermachen. Ich werde mehr sie offenbaren. Ich werde sie weiterführen, sie reifen lassen in der Erkenntnis Gottes. Hosea, die Gott so wichtig ist. Damit sie sehen, wie groß die Herrlichkeit und Liebe Gottes ist. Da geht es um Fülle, um Erkenntnis Gottes. Ja, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. so allein im Römer stehen, macht man sich nicht arg viel Reim drauf, oder? Aber mit Johannes 17 zusammen wird man daran erinnert, wie umwerfend das eigentlich ist. So. Ich hätte jetzt eigentlich noch drei Punkte, die ich machen wollte zu dem Text. Ich wiederhole einfach kurz mal die wichtigsten Punkte, die mir auch aufgefallen sind darin. Erstens, was wir hier sehen, ist, dass zwischen dem Sohn und dem Vater ein Riesenwechselspiel ist von Herrlichkeitsaustausch. Der Vater hat dem Sohn Herrlichkeit gegeben, er hat ihn geliebt vor Grundlegung der Welt. Und der Sohn nimmt den Auftrag an, um den Vater zu verherrlichen. Und der Sohn bekommt nach diesem Dienst, er geht wieder zum Vater jetzt. Er bekommt wiederum Herrlichkeit. Und aus diesem Wechselspiel, dieser Liebe, dieses Gottes, erwächst die Fleischwerdung von Jesu. Und es erwächst das Heil von uns daraus. Wenn Gott nicht so vollkommen herrlich wäre, gäbe es keinen Dienst von Jesus auf der Welt. Er wäre nicht gekommen. Das ist ein Auswuchs dessen. Und auch deswegen nehmen wir diese Herrlichkeitsgeschichten ernst. Wenn es die nicht gäbe, gäbe es keinen faktischen Dienst am Kreuz. Hätte es nicht gegeben. Dieses Wechselspiel ist wahnsinnig wichtig. Der andere Punkt, den ich jetzt auch nur ganz kurz nochmal sage: Die Kinder Gottes sind andersartig. Sie sind Gott zugehörig. Kind Gottes zu sein, ist eine sehr exklusive Sache. Nicht im Sinne von, hey, wir sind die Besten, ja, und du, Nico, ist nicht dazu. Das ist es nicht. Es ist gar nicht unmenschlich oder abwertend gemeint. Es ist Gott, der die Andersartigkeit der Kinder ja hier bezeugt, verglichen mit der Welt. Und das Jesus-Gebet, was Jesus spricht, zeigt es ganz klar. Es ist ein Einblick darin, wie auch Jesus selber es sieht. Ich meine, welche Gedanken hat die ganze Welt zu Jesus? Wie ist Jesus? Jesus ist halt der Menschenfreund. Ja, ist nicht falsch. Ist nicht falsch, aber ist nicht genau. Ist nicht genau. Wenn ich mir das hier anschaue, Jesus dankt dem Vater für diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt, ich bitte nicht für die Welt. Ich bitte nicht für den ganzen Rest. Zugehörigkeit zu Gott. Warum betone ich das? Oft geht die Freude im Glauben und die Hoffnung auf Jesus zu haben und die Freude in die Gemeinde zu gehen und auch, ich denke, mit anderen diese Freude überhaupt teilen zu können. Ich denke, das geht, vielleicht ist es nur bei mir so, aber das kann wirklich untergehen. Es wird gedämpft und zwar vor allem durch unser Sündenleben. Das ist einfach so. Wir versagen oft und man zweifelt an der Zugehörigkeit. Man fühlt sich weniger würdig. Und all diese Dinge. Wisst ihr, was das Problem daran ist? Durch wen wird die Zugehörigkeit zu Gott gewirkt? Durch Jesus. Vater, ich bitte jetzt für die, denn guck mal, ich bin schon in ihnen verherrlicht. Bitte bewahre sie, arbeite bitte an ihnen. Ich bin ihnen verherrlicht. Er betet nicht, guck mal, die bemühen sich echt. Die sind es wert, Vater. Nein, er sagt, die sind es wert, weil ich bin in ihnen drin. Das ist ganz wichtig. Wenn wir an den Herrn Jesus glauben, dieser Glaube aus dem Vater, der wird mehr und mehr an uns offenbart, wenn wir in dieser Schleife drin sind, da läuft in uns das ab, was in allen Gläubigen, auch im Alten Testament, die sind genau des gleichen Dings teilhaftig geworden. In dieser Welt glitzert dieser Wert in uns, der Jesus, der glitzert in der Welt, selbst wenn wir fallen. Nicht um schön zu reden, dass wir uns also bemühen sollten, dem Herrn durch wenig Sünde Ehre zu geben. Aber wer wir sind, glitzert in der Welt um Jesu Willen und nicht aufgrund unserer Fähigkeiten. Schaut euch mal 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5 an. Das trifft es so gut. Die Stelle hat eigentlich noch einen größeren, hat eigentlich mehr noch verdient jetzt hier, aber wenn Paulus das schreibt, und Paulus war sich seiner Schwachheit, was Sünde betrifft, sehr bewusst. Und das war ein Apostel. Schau dich das mal an. Das ist so bezeichnend. Paulus sagt, 2. Korinther 4, Vers 5, vielleicht lese ich ab 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt sein mag, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Es passt genau ins Bild von Johannes 17, oder? Ich würde sagen, ja, das ist wieder so ein Text. den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Wisst ihr eigentlich, wie klar das jetzt hier alles wird? Aber gut, extra Predigt. Damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist. Ich habe Gott euch offenbart. Jetzt seid ihr Kinder Gottes. Jetzt gehört ihr dazu. Sagt Johannes 17. Damit sie es nicht sehen. Denn, Vers 5, wir predigen nicht uns selbst. Ich predige mich nicht selbst. Ich bin Christ, du bist Christ, auch hier heute in dieser Gemeinde. Du bist Christ, aber du predigst mit deinem Leben, du bist bemüht darum, aber du predigst dich nicht selbst. Du musst dich nicht selber predigen. Du bist es nicht, der überzeugt, sondern Christus Jesus als Herr. Das ist für mich unglaublich klar. Wenn man sich daran erinnert, wenn du wieder mal an so eine Wand knallst mit deinem Sündenleben, sagst, ja, aber ich bin es gar nicht, der den Glanz ausmacht. Das soll Druck wegnehmen. Wir predigen nicht ein gutes Christenleben zuerst. Es gibt so großen Topf an Quasi-Regeln, die die Christen ausmachen. Und ist das die frohe Botschaft, die verkündigt wird? Das ist es doch nicht. Die wird ja dann nicht mehr erwähnt, wenn wir nur das verkündigen. Hey, wir sind gute Christen. Das ist nicht Mission. Ich glaube nicht, dass Abel seinen Glauben Gott so bezeugt hat auf diese Art und Weise. Und das war einer der ersten, die durch Glauben was bezeugt haben in der Schrift, oder? Ich glaube nicht, dass Noah keine Fehler gemacht hat. Und dass er der Welt seinen Glauben dadurch gezeigt hat. Ich glaube nicht einmal, dass Abraham so fehlerlos war. Und dass er gesagt hat, hey, durch mein fehlerloses Leben zeige ich euch meinen Glauben an Gott. Das ist so einfach nicht. Und schließlich ein Wort zum Thema Missionsbefehl. Wir haben gelesen in Johannes 17, Vers 18, so wie der Vater Jesus gesandt hat, sendet Jesus uns. Wozu? Um den Namen des Vaters zu offenbaren. Da steckt ein Mechanismus, ein Effekt darin. Ohne dieses Verständnis oder die Erkenntnis Gottes ist ein Mensch nicht Kind Gottes. Unterschätzen wir das nicht. Das offenbart zu bekommen, das ist die Essenz des Christseins. Und das wirft ein ganz interessantes Licht auf Matthäus 28, 18. Der große Missionsbefehl. Ein ganz interessantes Licht. Wie oft liest man Matthäus 28, 18 und sagt, das heißt, jede Generation der Christen muss die nächste lehren, alle Regeln von Jesus zu gehorchen. Das musst du so leben. Das müssen wir der nächsten Generation beibringen. Ja, aber bitte nicht den Kern vergessen. Und den Kern findest du an der Stelle allein nicht. Das ist halt der Endpunkt davon, aber es ist nicht der Kern. Das griechische Wort, das da steht, lehrt sie zu bewahren, alles, was ich euch geboten habe. Wisst ihr, was das wirklich heißt? Die erste Bedeutung des griechischen Wortes ist nicht gehorchen. Das ist die drittwichtigste Bedeutung. Die erste heißt bewahren. Bewachet. Das heißt, was ich euch über Gott gezeigt habe, bewacht es. Bewahrt es, weil sonst wird es keine nächste Generation mehr geben. Die werden nämlich nur noch Regeln dann machen und den Kern gar nicht mehr wissen, dass es ums Erkennen von Gott geht. Wahrhaftig erkennen, dass Jesus wirklich von Gott kam und dass wirklich Gott ihn geschickt hat. Johannes 17, 26, und damit schließe ich jetzt, zeigt uns noch einmal. Schau nochmal Vers 17, 26 an. Jesus geht nicht hin und predigt in zwei Sätzen das Evangelium und danach sagt er, jetzt habt ihr es ja verstanden, jetzt muss ich es nicht noch weiter erklären. Das Evangelium, die Botschaft, die Person Gottes, erkläre ich nicht weiter. Das Evangelium habt ihr ja gehört. Brauchen wir nicht. Ist klar. Was sagt Jesus? Mann, Vater, die haben dich erkannt. Jetzt ist es echt wertvoll. Mann, jetzt mache ich weiter und erkläre immer mehr von dir. So, das ist der Ansatz. Das ist der Ansatz von Erlösung und Wachstum. Und glückselig seid ihr Geschwister und sind wir, wenn wir Teil einer Gemeinde sein dürfen, in der das gemacht wird. Und ich habe volles Gottvertrauen, dass das hier der Fall ist. Ich bete noch. Herr, ich preise dich wirklich für deine Hilfe heute in der Predigt. Ich weiß, dass vielleicht einige auch vielleicht aufgrund der Wärme nicht so viel zurückbehalten haben. Oder es ist einfach ein abstraktes Ding, Vater. Ich bin einfach da auch zu schwach, um es noch besser jetzt in dieser Zeit zu erklären. Aber ich weiß, dass es ohnehin du bist, der offenbaren muss. Und ich danke dir für diesen Text. Ja, ich weiß, wie sehr ich ihn unterschätzt habe. Und ich bitte dich, dass du wegnimmst, was ich nicht recht formuliert habe, dass du bewahrst und wirkst nach deiner großen Herrlichkeit. Amen.
In Anbetracht der Zeit hätte ich gesagt, ich sage auch noch mal ein paar Worte. Nein. Ich fände es schön, wenn vielleicht noch zwei oder drei Brüder kurz mit uns beten würden, dass wir dann den Segen hören.
Herr, ich preise dich, dass du immer wieder offenbarst, mit welchem Müll ich mich in meinem Leben klammern. Bewusst oder unbewusst, und ich erkenne, dass ich das nicht loslassen kann, Herr. Aber du lebst in Ewigkeit. Du lebst wahrhaftig, Herr. Ich preise dich, dass du dich immer wieder über uns erbarmst, dass du uns dieses Leben offenbaren willst, Herr. Du regierst jetzt schon und du berufst uns zum ewigen Leben, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit erkennen.
Dietmar, sprichst du uns den Segen zu? Danke.
Ich weiß nicht, ob sich in letzter Zeit verändert hat, aber wer kann und möchte, kann gerne aufstehen. Ich lese einen Teil des Gebets, das wir gerade beleuchtet haben. Herr im Himmel, gerechter Vater, die Welt hat dich wirklich nicht erkannt.